Alexander Krylow ist in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen und erzählt in seinem Buch mit dem Titel »Wie ich zum Mann wurde – Ein Leben mit Kommunisten, Atheisten und anderen netten Menschen«, wie es damals war in seiner Kindheit, in der die nächste katholische Kirche 2000 Kilometer entfernt war. Später, doch davon handelt sein Buch nicht, geht er nach Deutschland, ist Wissenschaftler an einer Universität in Bremen. An seinem 33. Geburtstag, so erinnert sich Krylow, sagt ihm der Studentenpfarrer, dass er ein guter Priester wäre. Obwohl er einen Ruf an eine Privatuniversität in Berlin annimmt, wird er den Gedanken nicht mehr los, dass dieser Ruf etwas für ihn sein könnte, er seinen Glauben anders leben und teilen könnte, was ihm wichtig ist. Und der Tag kommt, an dem er eine Entscheidung trifft. Ich bin Brett Bergen und begrüße Sie bei Radio Horeb zur 6. Folge aus dem im Effi Medienverlag erschienenen Buch »Wie ich zum Mann wurde«. Heute erzählt uns Alexander Krylow, gelesen von Vincent Hagen, wieder Begebenheiten aus seiner Kindheit und Jugend im Kommunismus. Er spricht über Nachbarschaftshilfe, warum er als Kind nicht daran gedacht hat, Priester zu werden, über Lenin und Völkerfreundschaft und worin sich Zuggespräche und Beichte ähneln.
Helden gesucht. Nach der 5. Klasse bekamen wir für die Sommerferien eine Hausaufgabe. Jeder musste bis September einen Aufsatz zum Thema »Das Schicksal der Familie im Schicksal des Landes« schreiben. Wir sollten uns also kundig machen und berichten, welche Rolle unsere Großeltern und Urgroßeltern während der Revolution, im Krieg und beim Aufbau des Sozialismus spielten. Die meisten Kinder konnten stolz über ihre Opas berichten, da diese Kriegsveteranen waren. Viele konnten auch einiges über ihre Väter erzählen, da sie irgendwelche Auszeichnungen als kommunistische Bestarbeiter bekamen. Ich wollte auch etwas über meine Familie erzählen, wusste aber nicht was. Zu diesem Zeitpunkt war es mir schon bewusst, dass der mütterliche Teil unserer Familie keine Helden des Sozialismus nachweisen konnte. Nun versuchte ich, möglichst viel über meine Großeltern väterlicherseits zu erfahren. Meine Familienforschung begann ich in der Bibliothek. Der Nachname Krylow ist keine Seltenheit. Auf der Liste der verbreiteten russischen Nachnamen steht er auf Platz 64. Besonders bekannt in Russland ist der Fabeldichter Iwan Krylow, der genau 200 Jahre vor mir auf die Welt kam und Bibliothekar des Zaren war. Der Name selbst kommt von Krylo, was Flügel heißt. Die Namensforscher verbinden diesen Namen mit dem armen Adel und deuten die Namensbildung mit geistlichen Aufgaben, kirchlichem und kirchlich-musikalischem Dienst. Es waren spannende Informationen für mich, aber mit einer solchen Namensherkunft konnte ich im Staat der Arbeiter auch nicht viel weiterkommen. Die einzige Hoffnung blieb für mich das Gespräch mit meinem Onkel in Moskau. Er erzählte, dass die Familie meines Vaters vor der Oktoberrevolution seit mehreren Generationen im Moskauer Stadtteil Hamovniki gelebt hatte, im heutigen Zentrum der Stadt. Unsere Vorfahren waren unter anderem Richter, Beamte und Großgrundbesitzer. Als die Revolution begann, packte mein Großvater sein Hab und Gut zusammen und versteckte sich in einem Dorf nahe der altrussischen Stadt Kostroma. Damit sicherte er sich und seiner Familie nicht nur die Freiheit, sondern auch das Leben. Alle drei seiner Kinder sind später nach Moskau zurückgezogen. Er selbst verstarb im Alter von 94 Jahren in seinem Dorf, kurz bevor ich zur Welt kam. Zu meiner damaligen Enttäuschung war mein Opa weder Kriegsveteran noch ein Bestarbeiter des Sozialismus. Was sollte ich nun in diesem Schulaufsatz schreiben? Der Vater meiner Mutter kam im Straflager als Feind des Volkes um, der andere Opa stammte aus einer Familie eines Großgrundbesitzers und versteckte sich in der tiefen Provinz, um möglichst wenig mit Kommunisten in Kontakt zu kommen. Hatte diese Familie wenigstens etwas zum Schicksal des Sozialismus beigetragen? Würde jetzt unsere Lehrerin sagen, dass auch von mir nichts zu erwarten ist? Mein guter Kumpel empfahl mir, ich solle doch eine Kriegsgeschichte selbst erfinden. Keiner in Moskau wird nachfragen, was dein Großvater tatsächlich gemacht hat. Erleichtert von so einer einfachen Lösung, begann ich zu schreiben. Ich schrieb aber nicht über das Kriegsheldentum, sondern über meine Mutter, die viel arbeiten musste, um für mich und meine Oma zu sorgen. Ich schrieb, dass ihre einfache Menschlichkeit für die kommunistische Zukunft genauso wichtig sei wie ihr betrieblicher Dienst. Eine Woche, nachdem wir unsere Aufsätze abgegeben hatten, las unsere Lehrerin einige Texte der Klasse vor, andere lobte sie und es wurden sogar welche für den Schulwettbewerb empfohlen. Mein Text kam in dieser Auswertung nicht vor. Unbekannte Dimension. Ich werde häufig gefragt, ob ich schon als Kind Priester werden wollte. Meine ehrliche Antwort: Es kam gar nicht in Frage. Nicht, weil ich es unattraktiv fand, Priester zu sein, sondern weil ich weder einen katholischen Priester noch je eine Kirche gesehen hatte. Zum ersten Mal habe ich eine katholische Kirche betreten, als ich 20 Jahre alt war. Denn es gab bei uns keine Kirche. Erst nach der Wende habe ich eine katholische Kirche in der Mitte von Moskau, umrahmt von KGB-Gebäuden, entdeckt. Diese St. Ludwig-Kirche ist später zu meinem christlichen Zuhause geworden. In der Sowjetzeit wussten wir über die Existenz einer katholischen Kirche in Moskau gar nichts. So haben wir Katholiken unseren Glauben gelebt, ohne die Möglichkeit zu haben, eine heilige Messe zu feiern oder mit einem Priester zu sprechen. Wenn in Spielfilmen nebenbei eine katholische Kirche zu sehen war, schlug mein Herz höher. Es war die Gelegenheit, mit einer anderen, verborgenen Welt in Kontakt zu kommen. Ich habe mir damals sogar eine Schallplatte mit der Orgelaufnahme aus dem Dom zu Riga besorgt, um mir einen Gottesdienst besser vorstellen zu können. Davon, wie die heilige Messe tatsächlich abläuft, hatte ich keine Ahnung. Eine Erzählung meines Onkels zeigt, was eine Begegnung mit einem Priester in dieser Zeit bedeuten konnte. Onkel Willibald lebte damals in der großen Industriestadt Tscheljabinsk, wo es eine inoffizielle deutsche Siedlung gab. Er ist ein sehr vorsichtiger, sogar sehr schüchterner Mensch, der immer versuchte, jedes, sogar das kleinste Risiko zu vermeiden. Einmal wurde ihm zugeflüstert, dass in der Stadt ein deutscher katholischer Priester heimlich unterwegs sei. Trotz aller möglichen Gefahren entschloss sich mein Onkel, mit diesem Priester zu sprechen. Am späten Abend ging er ganz konspirativ in eine private Wohnung am Rande der Stadt. In der Wohnung befanden sich einige andere Menschen, die auch mit dem Priester sprechen wollten. Für jeden Besucher gab es maximal eine Viertelstunde. Als mein Onkel an der Reihe war und allein mit dem Priester in einem Zimmer blieb, begann er vor Glück und Aufregung zu weinen. So ein Treffen war für viele Menschen nicht nur die Gelegenheit, einen Vertreter der Kirche zu sehen, sondern vielmehr eine Bestätigung, dass Gott sie nicht verlassen und nicht vergessen hatte. Diesen Zuspruch Gottes zu erfahren, bereitete meinem zurückhaltenden Onkel nicht nur eine kindliche Freude, sondern brachte ihn zum lauten Weinen. Der Priester hielt die Hand meines Onkels in seinen Händen, und so saßen sie beide weinend beieinander. Die Viertelstunde war schnell um. Hinter der Tür wartete schon ein anderer, dem jede Minute mit dem Priester genauso bedeutend sein konnte. Keiner aus unserer Verwandtschaft wusste von dieser Begegnung, bis zu dem Tag, an dem ich Priester geworden war. Warum kam es für mich als Kind gar nicht in Frage, katholischer Priester zu werden? Ein katholischer Priester gehörte damals nicht zu den Dimensionen unseres realen Lebens. Als Kind wollte ich mal Lehrer, mal Historiker, mal Journalist werden. Es war für mich sogar eher vorstellbar, Kosmonaut oder Balletttänzer als Priester zu werden. Die Wege des Herrn sind nicht nur unergründlich, sondern auch voll von Abenteuern und Überraschungen. Goodbye, Lenin. Jeder sowjetische Mensch, der mal in Moskau gewesen war, wurde von seinen Bekannten und Kollegen gefragt, ob er schon Lenin gesehen hätte. Das Lenin-Mausoleum war nicht nur die größte Sehenswürdigkeit, sondern die wichtigste Pilgerstätte und zentrales Kultobjekt des Landes. Das Gebäude des Mausoleums wurde von einem ehemaligen Kirchenarchitekten nach allen Regeln der Sakralbauten errichtet. Dichter und Künstler, Kindergartenerzieherinnen und Lehrer, Lehrbücher und Zeitungen, alle waren sich einig, der Besuch im Mausoleum war nicht nur unsere Dankespflicht Lenin gegenüber, sondern auch ein Lichtstrahl in die glänzende Zukunft unseres Landes. Selbstverständlich wollte auch ich gerne das Licht der Zukunft sehen und den genialen Lenin in Moskau besuchen. Unsere Familie und unsere Verwandten hatten offenbar kein besonderes Interesse an Lenin gehabt. Trotz meines regelmäßigen Aufenthalts in Moskau war es mir immer noch nicht gelungen, meinen Wunsch nach einem Besuch bei Lenin zu erfüllen. Es war auch nicht einfach, denn das Mausoleum war nur einige Tage in der Woche und nur wenige Stunden am Tag geöffnet. Millionen von einfachen Sowjetbürgern kamen nach Moskau, um zwei Ziele zu erreichen: Lenin zu sehen und einzukaufen. Einmal ging mein Wunsch doch in Erfüllung. Um 3:30 in der Nacht fuhren wir los. Als wir zum Alexandergarten kamen, sah die Menschenschlange unendlich aus. Wären wir eine halbe Stunde später gekommen, hätten wir uns nicht einmal mehr anstellen dürfen. Bis die Türe des Mausoleums geöffnet wurde, hatte ich viel Zeit, mir die Kremlmauer und die Menschen von allen Enden der Welt anzusehen. Um 10 Uhr morgens begann sich die Schlange langsam zu bewegen. Alle wurden ernst und sehr still. Die Soldaten der Ehrenwache vor dem Eingang des Mausoleums standen ohne die kleinste Bewegung. Hier vermischte sich die Grenze zwischen Leben und Tod, und es begann etwas, was in die Ewigkeit hineingerichtet war. Auf der dunklen Treppe nach unten zeigte jemand vom Personal, in welche Richtung man gehen sollte. Ich wollte meine Mutter etwas fragen, jedes Geräusch und jedes Wort wurde aber sofort unterbunden. Man durfte nicht sprechen, nicht ringsum gucken und nicht stehen bleiben. Man durfte nur auf Lenin schauen und sich in einer Einzelschlange langsam in einer vorgeschriebenen Richtung rund um das Grab zum Ausgang bewegen. Ich versuchte so aufmerksam zu sein und mir alles so genau zu merken, wie ich konnte, denn auf diesen Moment hatte ich doch so lange gewartet. Freude habe ich dabei in keinster Weise verspürt. Diese sakrale Stille wirkte auf mich eher einschüchternd und sogar etwas unheimlich. Diese paar Minuten, sich bei Lenin unter der Erde aufzuhalten, kamen mir sehr lang vor, so dass ich froh und erleichtert war, wieder das Sonnenlicht zu sehen. Schnell und still gingen wir an den Gräbern der sowjetischen Staatsmänner vorbei und begannen erst zu sprechen, nachdem wir den Roten Platz verlassen hatten. Die Frage, ob mir das Mausoleum gefallen hat, konnte ich damals nicht beantworten. Ich war eher enttäuscht, denn statt eines Symbols der glänzenden Zukunft unseres Landes hatte ich nur einen dunklen Raum mit einer geschrumpften Leiche zu sehen bekommen. Einige Jahre später, als ich meine Doktorarbeit schrieb, durfte ich Lenin noch näher kennenlernen und im Institut für Hirnforschung sein Gehirn anschauen. Dieses Gehirn wurde kurz nach seinem Tod für Forschungszwecke in Scheiben geschnitten, um die Geheimnisse von Lenins Genialität der Welt zu offenbaren. Für Millionen Menschen wurde Lenin zum Idol, der eine ewige Verehrung verdiene und in eine glänzende Zukunft führen solle. Als Kind konnte ich nicht ahnen, dass schon 10 Jahre später so viele Menschen meinen Eindruck vom Mausoleum teilen würden. Denn jedes Idol hinterlässt immer das Gleiche: eine Enttäuschung. Krieg um Frieden. Wenn ich mein soziales Engagement während der Schulzeit in Stunden berechnen würde, dann stünden nicht gemeinnützige Werke wie Sammeln von Altpapier und Altmetall, nicht der Naturschutz und nicht ideologische Gruppenstunden auf Platz 1, sondern unser Kampf für Frieden und Völkerfreundschaft. Nach den 3-monatigen Sommerferien begann das Schuljahr für alle Schulkinder im ganzen Land am gleichen Tag, am 1. September. Und die erste Unterrichtsstunde war immer die Stunde des Friedens. Die besten Schüler hatten die Ehre, Gedichte über den Frieden vorzutragen und in den höheren Klassen Zeitungsberichte aus den Kriegsregionen der Welt vorzulesen. Manchmal waren diese Friedensstunden für uns Kinder echt beängstigend. Ihre Botschaft konnte man nicht leugnen: Die Zukunft der Erde ist in großer Gefahr. Wir können die Welt nur dann von einer globalen Katastrophe bewahren, wenn jeder Einzelne von uns sich für Frieden und Völkerfreundschaft einsetzt. Auch wenn wir die Nachrichten über die Erfolge des sozialistischen Landes oft überhörten, fanden wir den Kampf um den Frieden enorm wichtig. Ohne zu hinterfragen, habe ich gerne um den Frieden gekämpft, solange dieser Kampf aus Malen mit Kreide auf der Straße, aus dem Basteln von Papierkranichen und aus den Spielstunden bestand. Dann kamen aber die jährlichen Wettbewerbe, der Rote Stern um das richtige Marschieren und die Rote Nelke um die bestinszenierten Lieder. In den letzten zwei Klassen mussten wir zusätzlich unsere Qualitäten im Zerlegen und Zusammensetzen einer Kalaschnikow zeigen. Keiner merkte, dass alle diese Aktionen nicht besonders friedlich wirkten. Auf den Friedensplakaten waren Maschinengewehre, Munition oder auf einer Bombe sitzende Imperialisten zu sehen. Beim Vortragen der Friedenstexte machte man selbstverständlich ein besonders ernstes und mürrisches Gesicht. Bei Friedensveranstaltungen trugen wir manchmal eine selbstgebastelte Militäruniform und wurden so zu kleinen Soldaten im Krieg um den Frieden. Etwas freundlicher liefen die Aktionen der Völkerfreundschaft ab. Auf den Konzerten 15 Republiken, 15 Schwestern sollte jede Klasse die Folklore einer der sowjetischen Republiken darstellen. Besonders spannend waren unsere Theaterstücke über die Freundschaft mit afrikanischen Ländern. Auch wenn die meisten von uns nie jemanden mit dunkler Haut gesehen hatten, so wollte doch jeder einen Afrikaner darstellen und sein Gesicht mit Ruß bemalen lassen. Da ich mich gerne für alle sozialen Aktionen interessierte, entschied ich, mich auch für die Völkerfreundschaft einzusetzen. In unserer Nachbarschaft wohnten Ukrainer, Weißrussen, Juden, Baschkiren, Tataren, Mari, Letten. Uns gegenüber wohnte eine tatarische Familie. Um die Völkerfreundschaft in unser Haus zu bringen, beschloss ich, Tatarisch zu lernen und unsere Nachbarn künftig nur in ihrer Muttersprache zu begrüßen. Kolja aus unserer Klasse hatte von seiner Oma ein paar tatarische Vokabeln gelernt und erklärte sich bereit, mir die Sprache beizubringen. Ich sammelte auf einem Zettel die wichtigsten Sätze oder Redewendungen und er schrieb mir die Übersetzung dazu. Die tatarische Sprache ist sehr kompakt, dachte ich, als ich den Zettel sah. Jeder Satz war nur mit einem Wort übersetzt. Ich ging zu Erik, der ebenso wie Kolja aus einer baschkirisch-tatarischen Familie stammte. Auf mein freundliches »Guten Tag« antwortete er beleidigt, »Du bist selber ein Hund.« Als ich ihm meine Liste zeigte, stellte er fest, dass Kolja wohl verheimlichen wollte, dass er seine Muttersprache gar nicht beherrschte. In den Ferien brachte ihm seine Oma Vokabeln von Tieren bei. Diese schrieb er auf meinen Zettel. Hätte ich mit diesem Vokabular versucht, mit meinen Nachbarn zu sprechen, hätte ich ihnen statt Danke Kuh, statt Gesundheit Katze und statt auf Wiedersehen Ziege gesagt. Ich denke, dass sie mir nicht böse gewesen wären. Ich war außerdem bereit, Kolja ein paar deutsche Vokabeln beizubringen. Er beschloss aber, zuerst seine tatarischen zu lernen. Ich kann nicht sagen, ob unser Kampf um den Frieden seine Früchte brachte, unsere Völkerfreundschaft schon. Der fahrende Beichtstuhl. Manchmal habe ich die Tage bis zu den Ferien gezählt, denn dann waren wir oft unterwegs und ich konnte es kaum abwarten, wieder mit der Eisenbahn zu fahren. Für die Eisenbahnstrecke von 2000 Kilometern brauchte der Zug damals 34 Stunden. Es war kein bisschen langweilig. Wälder, Hügel, Flüsse, kleine hölzerne Dörfer und wieder Wälder, Täler, Hügel, Felder und Dörfer. An den Stationen konnte man durch das Zugfenster bei einheimischen Babuschkas etwas zu essen kaufen. An einer Station wurden noch heiße Salzkartoffeln und eingelegte Gurken verkauft, an einer anderen Trockenfisch oder einheimische Kirschen, Birnen, Äpfel, Tomaten, regionale Spezialitäten also. An großen Stationen blieb der Zug 15 bis 20 Minuten stehen. In dieser Zeit beklopften die Wagenmeister zur Kontrolle die Räder, währenddessen die Fahrgäste die Möglichkeit bekamen, schnell zum Bahnhof zu laufen, um ein Eis oder auch mal frischen Kefir zu besorgen. Von zu Hause mitgenommener Proviant, meistens gekochte Eier, Gurken und Brathähnchen, wurden normalerweise mit anderen Fahrgästen geteilt. In jedem Wagen gab es eine eigene Schaffnerin, die nicht nur die Fahrkarten kontrollierte, sondern den Wagen putzte, für Ordnung sorgte und in jedes Zugabteil mehrmals pro Tag heißen Tee mit einzeln verpackten Zuckerstückchen brachte. Während des Essens kamen alle Mitreisenden ins Gespräch. Da die Chancen, jemanden in diesem riesigen Land wiederzutreffen, sehr gering waren, haben Menschen einander ihre Lebensgeschichten anvertraut. So eine Bahnreise war für einige wie eine Beichte. Es ging um Fehler, bei denen die Vergebung allein nicht ausgereicht hatte, die die Menschen weiterhin bedauerten und durch ihr Leben mitschleppten. So plauderten die Fahrgäste einander ihre Sünden, Sorgen und Ängste aus und hofften, durch die Zustimmung der Mitreisenden ihre seelische Ruhe zu finden. In der 6. Klasse überredete ich meine Mutter, mich allein eine Strecke von Moskau zum Ural fahren zu lassen. Meine Tante brachte mich in das Zugabteil und bat die Schaffnerin sowie die Fahrgäste für mich zu sorgen. Schnell lernte ich alle Mitreisenden kennen und fühlte mich befähigt, mich an den vertraulichen Gesprächen der Erwachsenen zu beteiligen. Sie sprachen über Liebe, Verrat, Betrug und Hoffnung. Ich habe ihm gedroht, ihn umzubringen, wenn er noch einmal eine andere Frau ansieht. Seitdem ist bei uns alles in Ordnung, beendete ihren Bericht eine selbstbewusste Mitreisende. Auch ich wollte etwas Vertrauliches beisteuern, aber meine Lebenserfahrung mit 12 Jahren war dafür zu gering. Dann kam ich doch auf die Idee, etwas zu erzählen, worüber ich mit meinen Schulkameraden nicht sprechen durfte. Ich dachte an Kupferstiche aus Omas Büchern und begann, so gut ich konnte, über den Glauben zu sprechen. Die meisten Menschen hatten damals noch nie im Leben eine Bibel gesehen und von biblischen Geschichten keine Ahnung gehabt. So berichtete ich zum Staunen der Erwachsenen über Kain und Abel, über die Arche Noah, über Abraham und Mose und selbstverständlich über Jesus. Meine Mitreisenden wunderten sich über die Geheimnisse der Bibel, die ich ihnen anvertraute. Einer jungen Dame habe ich sogar unsere private Adresse gegeben, damit sie mir ein Rezept von ihrer leckeren Torte Napoleon senden konnte. Das war sehr leichtsinnig von mir, denn mit meinem Namen und meiner Anschrift hätte sie die Schule über meine religiösen Ansichten alarmieren können. In einem Brief, den ich von ihr tatsächlich 2 Wochen später bekam, schrieb sie, dass sie an unser Gespräch denke und schickte mir das gewünschte Rezept. Die Torte Napoleon ist uns damals nicht gelungen. Meine erste selbstständige Reise blieb mir aber in Erinnerung und brachte sogar keine negative Nachwirkung mit sich. Es gab doch etwas Ähnliches zwischen vertraulichen Zuggesprächen und der Beichte. Das Geheimnis.
Bei Radio Horeb hörten Sie die 6. Folge aus den kurzen Erzählungen von Alexander Krüllhoff. Diese sind erschienen im FE Medienverlag unter dem Titel »Wie ich zum Mann wurde – Ein Leben mit Kommunisten, Atheisten und anderen netten Menschen«. Die einzelnen Folgen finden Sie auch als Podcast unter www.horeb.org unter Erzählungen. In Folge 7 erwarten Sie weitere humorvolle Einblicke in eine durchaus abenteuerliche Kindheit in der ehemaligen Sowjetunion. Da geht es unter anderem um Kaugummi aus dem Westen und um das verbotene Buch, die Bibel. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen. Ich bin Brit Bergen. Seien Sie in Gottes Hand geborgen.